Pausengong, der Bildungspodcast der KEG Bayern mit Pfarrer Rainer Maria Schießler.
Hallo und herzlich willkommen zum KEG-Podcast Pausengong. Heute bei uns unser geistlicher Beirat, Pfarrer Rainer Maria Schießler.
Passt, alles gut so.
Und Frau Dr. Wallmann.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Wir sprechen heute über das Thema: Eine friedliche Welt beginnt mit einer gewaltfreien Kindheit. Was bedeutet das, Frau Dr. Wallmann? Sie sind Expertin in dem Bereich.
Expertin für Kitas. Also ich wünsche mir eine gewaltfreie Kindheit, weil ich glaube, dass wir Frieden auf der Welt nur hinkriegen, wenn wir gut mit Kindern umgehen. Und ich glaube, wenn Kinder sich geliebt fühlen und gewaltfrei aufwachsen würden, dann würde das langfristig zum Weltfrieden beitragen. Da gibt es auch ganz wunderbare Untersuchungen dazu.
Wir werden seit 4 Wochen mit Bildern konfrontiert, seit 7. Oktober aus dem Krieg im Nahen Osten. Die Hamas, die Kinder rekrutiert, ich meine, dass Kindersoldaten an mehreren Ländern dieser Welt gibt, ist uns bekannt, aber so offensichtlich, dass diese Kinder schon im Kita-Alter, Kindergartenalter, auf jeden Fall Vorschul- und Grundschulalter mit Waffen ausgestattet werden und damit natürlich auch mit Hass. Waffen sind nicht zum Pflanzen da, sondern zum Vernichten und zum Töten da. Und ich glaube, jeder normale, gestrickte Mensch fühlt in dem Moment, wo er so ein Kind in dieser militärischen Ausrüstung mit der Waffe in der Hand sieht, das kann nicht gut gehen. Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Gell? Ein Kind muss absolut gewaltfrei in dieser Welt großgezogen werden, damit es selber zum gewaltlosen Erwachsenen wird. Wir wissen das, da muss ich gar nicht schwer religiös sein, und wir erleben tagtäglich das Gegenteil. Und das stellt mich eigentlich so als Beobachter vor eine schier unlösbare Aufgabe. Wie kann man den Menschen, den Erwachsenen, eigentlich nur vernünftig machen?
Also zum Nahen Osten, ich denke, das ist die Vollkatastrophe. Da können wir momentan, glaube ich, die Kinder können wir gerade aktuell nicht retten. Was wir aber tun können, wir können vor der eigenen Haustür schauen. Wir können in die Kitas schauen, die mitten in München sind, die in Bayern sind, die in Deutschland sind. Und wir haben hier gerade keinen Krieg. Und wir gehen aber in den Kitas auch nicht gewaltfrei mit Kindern um. Und ich denke, das ist die Aufgabe, dass wir im Kleinen anfangen, um letztendlich was Großes zu erreichen.
Absolut. Das haben wir ja mitten in der Sprache des Evangeliums. Jesus spricht vom kleinen Senfkorn und daraus kommt eine Riesenstauden, die eine ganze Familie ernähren kann. Ich glaube schon, dass man für die Kinder von Gaza was tun könnte. Da gibt es tolle Modelle. Ich habe jetzt das gehört. Wir haben jetzt sogar unseren Martinszug dafür hergenommen, dafür gesammelt. Die Kinder sind mit einer großen Transparenz vorangegangen. Kinder gegen den Krieg. Wir haben Tausende von Euro gesammelt. Da gibt es eine jüdische Frau, die Kinder aus dem Gazastreifen, krebskranke Kinder, rausholt irgendwie, und die werden in Israel weiter behandelt, sonst würden die also sterben. Wir machen wieder unsere große Adventsaktion für das Caritas Baby Hospital in Bethlehem, zwar Westjordanland, aber die sitzen so am Trockenen, es gibt mir keine Touristen mehr und gar nichts mehr. Also da kann man schon auch was tun, auch wenn es der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber wenigstens der eine Tropfen. Aber mindert natürlich nicht genau das, was Sie gesagt haben, was mache ich hier vor der eigenen Haustür? Und jetzt, wenn ich die eine Frage nur als Überleitung dann stellen darf, wie ich mir vorbereitet habe auf das, echt Gewalt in Kitas? Also wir haben jetzt einige Dinge gehört, wo Grundschüler aufeinander losgehen, sogar Mordfälle geschehen. Aber gibt es wirklich Gewalt in Kita? Also Kita, da reden wir von Kindern bis 5, 6 Jahre. Gewalt in Kitas?
Es gibt sehr, sehr viel Gewalt in Kitas. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt Seelenprügel. Und es ist vielleicht nicht mehr die Gewalt, die körperliche Gewalt, die früher da war, wo Kinder geprügelt werden. Aber ihre Seelen werden geprügelt. Und die werden schon geprügelt, das nennt sich das Versagen des emotionalen Echos. Das ist zum Beispiel, wenn ein Kind in der Krippe, das sind die Kinder meistens, wenn so mit einem Jahr in die Krippe kommen, und wenn die zum Beispiel nach ihren Eltern weinen, und dann gibt's sehr viele Menschen, die lassen die Kinder weinend stehen, kümmern sich nicht um sie oder schimpfen dann sogar noch. Ich habe selbst sehr, sehr oft erlebt, dass dann auch weinende Kinder eingesperrt werden, in Bettchen liegen müssen, auch zum Teil ganz, ganz übel fixiert werden. Und es kam vor kurzem erst einen Wallraff-Beitrag auf RTL, wo das zum Teil sogar gezeigt wurde. Und es ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel in Einrichtungen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass natürlich nicht Fachkräfte, sprich Erzieherinnen per se gewaltvoll mit Kindern umgehen. Aber sie finden eigentlich in jeder Einrichtung, also uneigentlich auch, in jeder Einrichtung Menschen, die Kinder wirklich schlecht behandeln, die sie bloßstellen, die sie anschreien, die sie, wir hatten kurz ein Vorgespräch, in den Flur setzen zum Beispiel, also Strafe sitzen, wie das früher war. Das gibt es immer noch. Und mittlerweile wissen wir aber, dass das Schäden bei Kindern anrichtet, die ein Leben lang dauern. Und das ist der Grund, warum ich heute hier sitze. Ich setze mich unglaublich dafür ein, dass in Einrichtungen, die für Kinder gemacht sind, in denen Menschen arbeiten, die dafür ausgebildet sind, dass sie mit Kindern arbeiten. Und ich finde, es darf einfach nicht sein.
Also bin jetzt da geflasht, weil ich denke mir, wir von der KIG sind ja dafür zuständig, dass es doch noch nie in unseren Zeiten eine so differenzierte pädagogische Ausbildung gab, dass doch da Leute rauskommen müssen, die damit abschließen. Ihr kennt alle den Film Herbstmilch. Da gibt's auch die eine Szene, wo er zurückkommt aus dem Krieg. Sie hat ihr Kind und die Schwiegermutter eine Ziefern, wie man in Bayern sagt. So eine gescherte Frau, gell? Und das Kind wurde ans Tischbein angebunden. Geschrien. Genauso, wie sie es jetzt beschrieben haben. Und dann kommt er heim, bindet das Kind los, geht rein, merkt, was hier läuft und schmeißt seine Mutter raus. Also er voll da eingegriffen und damit war das Leid aller Beteiligten beendet. Ich würde sowas, was Sie schildern, das würde jetzt so zeitlich ansiedeln in die 50er Jahre, in die 60er Jahre, da wo einfach das Kind ein Gegenstand war. Wir haben ja wirklich Jahrzehnte gebraucht, um uns da hinzuentwickeln, Kind als Persönlichkeit. Ich bin jetzt da Moment einmal sprachlos, ich hätte es nicht geglaubt, dass das nur so Einrichtungen gibt. Aber nicht, dass ich es anzweifle, wirklich nicht, gell.
Es ist ja so, dass die Kinder heutzutage sehr viel länger auch in den Einrichtungen sind. Es ist ja so, dass die vielleicht schon mit einem Jahr oder auch unter einem Jahr schon bis zu 8 Stunden am Tag in der Betreuung auch sind. Das heißt, wir verlagern auch sehr viel Verantwortung als Eltern in die Einrichtungen und brauchen dort vor Ort wirklich auch das Vertrauen, dass die Menschen, die dort arbeiten, gut mit den Kindern umgehen, besonders wenn die so viel Zeit dort verbringen.
Also da muss ich sagen, ich habe in meiner praktischen Arbeit dann wirklich nur Glück gehabt. Ich habe nur mit Einrichtungen, nur mit Menschen, nur mit Pädagogen, nur mit Erziehern zu tun gehabt, wo ich sage, ein einziger Glücksfall für diese Kinder. Und fühle mich da als bestätigt, weil ich als Kind auch nicht erlebt habe. Ich war in einem katholischen Kindergarten bei Salesianerinnen der Boskos. Ich habe die Nonnen weggelebt. Aber wirklich vom Stand weggelebt. Das waren, glaube ich, die ersten Berufungserfahrungen, die man da gemacht hat. Aber jetzt dann die Frage in die Runde. Ist das wirklich nur ein Quiz? Ist das nur ein Zufallsprodukt? Ich habe Glück, ich bin im richtigen Kindergarten, so wie später vielleicht mal auf der richtigen Schule, wo ich engagierte Lehrer habe, oder vielleicht einmal auf der Uni, wo ich engagierte Professoren habe. Kann Bildung wirklich nur eine Glückssache sein?
Also Bildung ist auf jeden Fall Glückssache, weil Bildung ist ja sehr, sehr schichtspezifisch auch und bei uns auch sehr einkommensabhängig. Und wir haben momentan in Kitas, wir haben immer mehr Privatkitas, die unglaublich viel Geld kosten. Das heißt noch lange nicht, dass dort auch sehr geeignete Menschen arbeiten. Also nochmal, sie haben vielleicht Glück gehabt mit der Kita oder vielleicht auch mit den, damals hießen sie noch Kindergärtnerinnen, die mit ihnen zu tun hatten. Und wenn man Pech hat in einem Kindergarten, kommt man halt vielleicht zu Menschen, die kein großes Herz für Kinder haben. Und nur weil ich eine gute Ausbildung habe, heißt es noch lange nicht, dass ich auch wirklich ein großherziger, gütiger, ich sitze hier neben einem Pfarrer, barmherziger Mensch bin. Und das brauchen wir aber. Und je jünger die Kinder sind, desto liebevoller müsste der Umgang mit den Kindern sein, weil desto größer ist der Schaden, wenn eben Menschen mit Kindern arbeiten, die sie eben weinen lassen, die sich nicht um sie kümmern. Und nochmal, sie werden sogar dafür beschämt. Und wenn Sie die Frau Dolatre auch fragen, die in Kitas ja auch viel gearbeitet hat, also ich kenne keine Kita, in der nicht mindestens ein Mensch arbeitet, der Kindern Schaden zufügt.
Manchmal bewusst, aber allermeistens unbewusst. Denn man denkt immer, was mir nicht früher geschadet hat, das kann ja auch nicht schlecht sein für die Kinder, die heute in den Kitas sind. Dann sage ich nur der Probierlöffel zum Beispiel. Muss ein Kind was probieren, was es nicht mag?
Nein.
Das machen
aber. Richtig, es wird aber immer noch in den Einrichtungen gelebt, weil das einfach so eine alte Haltung ist dahinter, die vielleicht auch nicht reflektiert wurde. Und es gehört wahnsinnig viel Reflexionsfähigkeit zu diesem Beruf dazu, dass man selber darüber nachdenkt, wie wurde ich erzogen und trage ich das immer noch richtig weiter? Oder gibt es nicht andere wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile, die sagen, Probierlöffel nein?
Ich muss die Neugierde des Kindes wecken. Und zwar um des Kindes willen. Weil das Kind wird diese Welt nur gestalten können, wenn es gesund neugierig ist. Aber ich werde es nicht zwingen dürfen. Noch einmal, wenn ich keinen Alkohol mag, dann werde ich kein Bier brauen. Wetten? Weil dann mein Leben sinnlos ist. Wenn ich keine Kinder mag oder wenn ich in mir den Rezeptor verspüre, dass ein Kind mich mehr nervt als was anderes, dann werde ich nicht Erzieher in einem Kindergarten. Dann gehe ich heute in den Betrieb, gehe zu Amazon der Backel sortieren oder fahre Blutkonserven durch die Gegend oder irgendwas, was mir halt nicht nervt. Ich kann mir es ja aussuchen. Gott sei Dank haben wir ja einen Arbeitsmarkt, wo man relativ flexibel ist. Es ist ja kein Arbeitgeber, sondern Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt. Also ich bin wirklich nur ganz benommen davon, dass es sowas gibt. Vor allem, wir reden ja von einer Generation, wenn ihr jetzt sagt, was sie vielleicht selbst erlebt haben. Also ich bin ja der Älteste, ich bin ja Jahrgang 60. Ich könnte sagen, ja, das war, meine Eltern haben noch eine ganze, während der Nazizeit eine restriktive Erziehung erfahren, dass ich da vielleicht strenger bin, könnte man nachvollziehen, aber die Eltern heute, das sind die Eltern meiner Kommunionkinder, meiner Taufkinder, das sind die in den 70er Jahren auf die Welt gekommen sind, in den 80er Jahren, die dürften noch selber so eine Erziehung gar nicht mehr erfahren haben. Hätte ich gemeint.
Ich denke, die haben es doch oft noch erfahren. Sie haben vor allem nicht reflektiert. Und es geht ja jetzt weniger um die Eltern. Also ich unterscheide schon ganz, ganz deutlich zwischen Eltern und Fachkräften.
Aber diese Eltern meine ich ja, aber diese Fachkräfte sind ja auch Kinder aus einer Generation heraus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aus der Generation heraus, dass die das noch so oft erfahren haben.
Ja, aber sie haben vor allem nicht reflektiert. Das ist es, was die Frau Dulatre gerade gesagt hat. Ich muss nicht nur wissen, wie man reflektiert. Ich brauche auch eine Bereitschaft dazu. Und ganz viele Menschen haben psychische Gewalt als Kinder erfahren und trauen sich aber nicht, ihre eigene Kindheit anzuschauen, um eben zu schauen, was hat mir geschadet, was nicht, was gebe ich weiter, was nicht. Und vieles davon wird eben unbewusst weitergegeben. Über vieles sind sich Menschen gar nicht klar, dass wenn sie zum Beispiel ein Kind, das eingenässt hat, von einer ganzen Gruppe blamieren, von wegen, ja du schon wieder, du bist doch jetzt schon 5 Jahre alt, das darf doch nicht mehr passieren. Was das für ein Kind bedeutet, wenn es von einer Gemeinschaft bloßgestellt wird. Und das sind eben Dinge, die in Fort- und Weiterbildungen und auch in Ausbildungen einfach auch nur bedingt lehrbar, weil da brauchen wir dann eben Angebote, wo Menschen reflektieren, wo sie eventuell auch in Gruppen oder auch biografische Reflexion machen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, die eben auch meine Bücher lesen, sagen, ich kann nicht verlangen, dass jeder über sich nachdenkt. Ich verlange das nicht prinzipiell, aber um diesen Beruf auszuüben, finde ich, muss man über sich nachdenken. Den kann man nicht einfach so machen, weil man Kinder mag.
Also da kann ich jetzt richtig folgen. Ich darf ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe das wirklich so erlebt. Ich bin nicht missbraucht worden, aber ich war ein kleines Kind in den 60er Jahren in Münchelheim aufgewachsen und im Sommer sind wir in die sogenannte Stadtranderholung. Das heißt, es waren 2 Wochen in den Sommerferien und da ist man dann von Leim nach Planegg raus und da war so ein Kindergarten, der war zu in den Ferien und da hat man dann mit den anderen Kindern den Tag verbracht und da haben wir so Pädagogen oder nicht, weiß ich nicht, die auf uns da aufgepasst haben, mit uns Spiele gemacht haben und so. Und da weiß ich, der Tag war fast zu Ende und da habe ich gewartet, bis die Busse dich wieder zurückbringen und ich musste wohl etwas ungeduldig gewesen sein, weiß ich auch nicht oder was. Und dann wurde ich, genau das ist geschehen, wurde ich von einem dieser Betreuer in die Mitte gestellt. Und dann das ist ja noch gar nicht schlecht, wenn man in die Mitte gestellt wird. Und dann hat er die anderen Kinder alle aufgefordert, sie sollen jetzt mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen. weil ich ja so ungeduldig war und nach Hause wollte. Das war das erste Mal, wo ich sowas erfahren habe. Das ist Gewalt pur, gell. Ich habe es dann später erfahren, aber da ist schon wieder lustigerweise, es war im Gymnasium, wenn wir im Sportunterricht, wenn sie diese Mannschaften fürs Fußballspiel einteilt haben, da wird man dann, wenn man in der Selektion bei der Auslese dann da saß am Schluss bei dem ganzen Müll und ja, dann nehmen wir halt einen Schießler und so weiter, gell? Aber das habe ich dann schon, da war ja ein junger Mann, da stand ich schon drüber. Aber das als Kind, da bin ich jetzt ganz bei Ihnen.
Und das
da kann ich die Gewalt jetzt nachempfinden, wirklich.
Und es passiert leider noch viel zu oft. Und ich finde, wir müssen das schaffen, dass es nicht mehr passiert. Es darf in den Kitas nicht mehr passieren.
Darf ich nur fragen, woher Sie das wissen, wie Sie das erfahren, wie Sie das erleben oder wie?
Also ich habe selbst im Kindergarten gearbeitet ein paar Jahre und habe da einfach auch gesehen, wie es läuft. Und auch ich habe Kinder angeschrien und vor die Tür gesetzt. Das ist halt nur schon fast, ja, habe ich gemacht. Das ist schon viele Jahre her. Ich würde es jetzt nicht mehr machen. Ich weiß jetzt mehr. Ich bin jetzt reflektierter. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wenn man mit Pädagogen arbeitet, dass man nicht kommt und sagt, übrigens, also ich bin perfekt und ihr dürft es jetzt auch werden. Das ist nicht das Thema. Und erfahren habe ich es dann, indem ich bin dann in die Kitas gegangen, habe Fortbildungen gemacht und Weiterbildungen und so weiter und Kitas auch gecoacht, wie es so schön heißt, und habe da immer viel beobachtet, bestimmt 20 Jahre lang, und dachte mir, es fällt nur mir auf. Erst dachte ich, vielleicht bin ich so super sensibel und kriege das alles mit und niemand stört sich dran, außer ich. Und dann habe ich mich mit Pädagogen mehr und mehr unterhalten und dann kam wirklich über Jahre raus, überall ist es, jeder weiß es, keiner sagt was. Und dann war ich mutig und habe das erste Buch geschrieben, dafür viele Prügel eingesteckt. Und bin einfach seit vielen Jahren dran und will das ändern. Also ich bin ein kleines Rädchen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben und die mit gewaltfreier Pädagogik und so weiter in die Kitas gehen. Aber es können gar nicht genug sein.
Ist gewaltfreie Pädagogik antiautoritäre Erziehung?
Nein, überhaupt nicht.
Nur wenn man jetzt den Begriff noch richtig
einfällt. Nein. Gewaltfrei hat mit antiautoritär gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Gewaltfrei ist eine sehr werteorientierte Begleitung von Kindern. Es geht auch nicht darum, dass wir nicht mal irgendwie einen falschen Satz sagen oder dass wir mal lauter werden. Das ist menschlich. Es geht einfach darum, dass diese groben Formen von Gewalt, die darf es nicht mehr geben, sodass Kinder fixiert werden, zum Essen gezwungen und diese ganzen Dinge, die ganz offensichtlich, es gibt noch eine ganz subtile Form von Gewalt. Das sind diese ganzen Bereiche, wo ich ein Kind zum Beispiel böse anschaue, aber was Liebevolles sag, und das Kind Double Binds heißt es dann, wo ein Kind gar nicht weiß, was soll ich ihm jetzt glauben, wenn ich zum Beispiel zu ihnen sage, so, das hast du aber toll gemacht jetzt, gell? Mit so einem Unterton, wo aber ein Kind noch nicht einschätzen kann, habe ich das jetzt wirklich toll gemacht und warum passt das Gesicht jetzt nicht zu dem, was der Mensch sagt? Das ist sehr subtil und da weiß man mittlerweile auch, alles führt zu im Prinzip Entzündungen im Gehirn, und diese Entzündungen im Gehirn machen langfristig große Schäden. Man weiß, da werden Menschen krank, also Herzinfarkte, Diabetes und so weiter. Da liegt die Ursache ganz, ganz oft in ganz frühen Traumatisierungen. Und wenn ein Mensch, dem ich vertraue, und wir gehen mal davon aus, dass die Kinder den Menschen in den Kitas vertrauen, also das wäre im Idealfall so, wenn ich von diesen Menschen Gewalt angetan kriege, dann ist es doppelt so schlimm, als wenn das von irgendjemandem passiert, mit dem ich im Prinzip gar keine Beziehung habe. Und ich finde, dass es dringend an der Zeit ist, dass man da auch klare Worte spricht. Und das passiert immer noch nicht in Kitas. Es ist ein großes Thema, dass Gewalt gedeckt wird, sowohl von Teams als auch von Trägern. Und ich glaube, je mehr wir das öffentlich machen und je mehr auch dieser Podcast vielleicht in die Öffentlichkeit, also schön oft gehört wird, desto mehr wird das Thema enttabuisiert. Das sind wir noch nicht. Das macht vielen noch Angst, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil, wie sie auch reagiert haben, ja, das kann doch nicht sein. Das macht doch keiner mit Kindern. Doch, und ich sehe ein Nicken neben mir. Es weiß auch jeder, Herr Schießler, es weiß jeder.
Ja, Frau Dr. Ballmann, was kann man tun, Was kann man tun, wenn ich jetzt die Pädagogin im Team bin, die das beobachtet, die das auch als schlimm und falsch empfindet, so wie Sie das vorher auch gesagt haben? Was kann ich tun, um dem Kind zu helfen und auch am Ende mir und dem Team zu helfen? Weil das ist ja nicht immer böse Absicht. Das sind nicht immer die ganz bösen Menschen, die einfach in der Kita arbeiten, die Kinder nicht mögen. Das ist ja auch oft Überforderung, Nichtwissen. Vielleicht Fachkräftemangel haben wir in den Kitas ja ganz, ganz, ganz schlimm auch. Und manchmal passiert das einfach aufgrund von Stress. Nicht ja. immer, aber ich denke, in den meisten Fällen ist es einfach eine Überforderung in der Situation. Da reden wir jetzt nicht vom Probierlöffel. Das ist eine innere Einstellung und eine Haltung, die falsch ist. Aber ich sag mal, wenn man ein Kind mal anschreit, weil es zum dritten Mal nicht gehört hat, dann kann das gut sein, dass ich Kinder ganz gerne mag, aber dennoch mir der Ton einfach ausgerutscht ist. Aber was kann ich dann tun?
Ich würde da differenzieren. Ich glaube auch, das ist manchmal Überforderung und Stress. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, was zu ändern. Dann kann ich mit einem Team arbeiten. Dann kann ich Notfallpläne entwickeln, von wegen, wenn ich merke, ich bin überfordert, dass ich mir die Hilfe von einer Kollegin zum Beispiel hole. Die Kitas haben mittlerweile alle Schutzkonzepte. Das wurde auch bereits alles erarbeitet. Das sind für mich so diese menschlichen Dinge, die passieren mit Kindern. Das halten Kinder auch sehr gut aus, weil man kann sich bei den Kindern entschuldigen. Mhm. Und dabei lernen die auch gleich noch von wegen, okay, ich kann einen Fehler machen, alles in Ordnung. Danach entschuldige ich mich und die Welt ist wieder lustig. Mhm. Genau. Das große Thema sind aber viel mehr Menschen. Da geht es eben nicht um Überforderung. Da glaube ich, dass die Gewaltbereitschaft eine persönliche Geschichte ist. Und da helfen die ganzen Weiterbildungen auch nicht. Weil wenn ich die Haltung habe von wegen, ich bin groß und ich habe die Macht über dich und ich mache mit dir, was ich will. Und also ich werde oft gefragt von wegen, wo für mich Gewalt beginnt. Und Gewalt beginnt für mich im Kita-Bereich zumindest, da wo Macht missbraucht wird. Und wo ich wirklich vergesse, dass ich einen jungen Menschen vor mir habe, der total abhängig ist von mir. Und ich weiß nicht, ob man da viel helfen kann. Ich denke mir oft, jeder hat Chancen verdient. Und wenn ich mitkriege, ich habe eine Kollegin, die geht gewaltvoll mit Kindern um, dann finde ich, muss die auch Angebote bekommen, von wegen Reflexionsangebote oder von mir aus auch Therapieangebote. Also ich würde sie nicht sofort kündigen und so weiter. Und gleichzeitig werden im sozialen Bereich Menschen unendlich lang durchgezogen, auch wenn jeder weiß, arbeitet nicht, kriegt aber volles Gehalt dafür. Also das darf man schon auch mal anschauen. Und ich glaube, dass wir manchmal auch im sozialen Bereich, ob das alten Menschen oder Kranke oder Kinder sind, viel schneller auch mal Stopp sagen müssten und wirklich sagen müssten, du erfüllst einfach deine Stellenbeschreibung nicht. Hört sich hart an und ich mein's aber auch so hart, wie ich sag.
Nein, ich meine, wenn ich eine Fahrschule habe und will einen Fahrlehrer einstellen, dann muss er einen gültigen Führerschein haben. Dann darf er keinen Surferbalken drin haben und dann muss er dafür qualifiziert sein. Das wäre jetzt meine Frage. Ich meine, wenn man das so hört, was ihr beide da erzählt, das führt mich in die tiefsten Abgründe des Missbrauchsskandals der 50er, 60er Jahre. So kann man das vorstellen. So ist es dazugegangen in solchen Kinderheimen, wo Kinder nur verprügelt wurden, wirklich nur als Ware gesehen wurden und nicht als uns anvertraute Geschöpfe Gottes. Das ist ja, darum haben wir ja die Katastrophe, die wir jetzt da alle ausbaden müssen, dass sowas passieren ist. Also wäre doch dann der erste Weg einmal, ich brauche unbedingt in so einem Team, in so einer Kita meinetwegen, auf jeden Fall eine top-kompetente Person. Das sollte am besten die Leiterin sein.
Das wäre natürlich das Ideale, aber Bayern hat abgeschafft, dass die Leitung überhaupt eine Fachkraft sein muss.
Ach, das heißt, ich kann Kita-Leiter werden, also sagen wir, Bischof schmeißt mir raus, ich brauche einen Job, dann geht zu euch, sucht ja ohne Ende, dann kann ich Kita leiten.
Aktuell könnten sie das, ja.
Ja. Echt? Die würden sich sogar freuen, wenn sie kommen, gell?
Weil es gibt nicht
mit
so
welcher
viele.
Qualifikation? Ich wollte aber Lufthansa-Pilot werden, die nehme ich mich nicht. Aber mit welcher Qualifikation?
Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und der Träger hat zu 100% die Verantwortung für die Qualität.
Ich bin aber Installateur,
das heißt, nicht Erzieher. Ja, das interessiert aber vielleicht so manchen Träger nicht. Wahnsinn. Wir hoffen alle, dass es die Träger interessiert. Was da jetzt passiert, wissen wir auch noch nicht, weil das gibt's erst seit 1. Juli. Problematisch ist es, also wenn eine Kita jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt den Lufthansa-Piloten und ich habe aber auch noch eine pädagogische Leitung, dann könnte man mitleben. Problematisch ist es dann, wenn jemand, der keine Ahnung von Pädagogik hat, eine Einrichtung alleine leitet. Weil wie soll denn, nehmen wir mal den Lufthansa-Piloten, wie soll der denn überhaupt merken, ob alles in Ordnung ist, wenn er keine Ahnung vom Geschäft hat?
So ist es. Ich kenne es ja nur aus dem Gastrobereich, dass auch halt jeder Wirt machen kann, der überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern er hat einfach die Möglichkeit, dass er Wirtschaft übernimmt. Die Brauerei bietet ihm das an, er macht einen Pachtvertrag und damit fertig. Er muss halt nur schauen, dass er irgendwann herbringt, der kochen kann. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch Koch sein muss und dann läuft das Ganze. Ja, aber Kita ist doch immer noch was anderes wie Wirtschaft.
Naja, vor allem in der Wirtschaft. Also ich bin eine Wirtshaustochter.
Ja, ja.
Also wenn's Essen nicht schmeckt, kommt halt keiner.
So ist.
In der Kita ist es ein bisschen anders gestrickt. Die Kinder, die sind ja einfach, die werden morgens hingebracht. Ich könnte jetzt auch ganz böse sagen, abgegeben. Und dann werden sie in einer schlechten Kita, das ist momentan der Stand, nur noch verwahrt. Und das allein das ist schon Gewalt.
Abkindern hieß das in der DDR übrigens, gell? Da ging es ja darum, dass die Kinder möglichst bald in eine Kita reinkommen, damit die Mütter wieder in den Produktionsprozess reinkommen. Und was meine Familie hat eine Zeit lang nach der Wende in Potsdam gelebt. Und meine Nichte ist da sehr schnell dann in den Kindergarten gekommen, das ist abkindern. Da bin ich erschrocken über diesen Begriff.
Naja, das hört sich dramatisch an, nur wir haben das ja zum Teil auch hier, dass Eltern nicht bei ihren Kindern sein können, wahlweise die Kinder nicht bei ihren Eltern, weil sie Geld brauchen, weil sie arbeiten gehen müssen und weil die Elternzeit nicht lang genug ist. Und ich erlebe das in Beratungen, es würden viel mehr Eltern gern zu Hause sein mit ihren Kindern, wenn sie es irgendwie machen könnten. Und dann müssten viele, gerade die in den Krippen, und da weiß man einfach, dass Kinder bis zum 24. Monat ganz andere Bedürfnisse haben. Und bei dem Personalschlüssel, den wir gerade haben, und also ich sage immer, Personalmangel ist ein Problem, mangelhaftes Personal ist das andere, die Kombination ist unerträglich. Und das sind wir aber jetzt. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz sagen, wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde und kriegen eine gute frühkindliche Bildung und Betreuung nicht auf die Reihe. Ich finde das peinlich.
Weil wir das auch immer wieder erklären müssen, dass in den Kitas Bildung stattfindet. Es ist ja immer noch so dieses gesellschaftliche Blick ist drauf, das Kind geht dahin zum Spielen.
Wird verwahrt.
Ja, verwahrt ist wäre das Schlimmste, aber trotz am Ende des Tages denkt die Gesellschaft, die Erzieher innen hocken im Garten, trinken Kaffee und die Kinder machen, was sie wollen, spielen miteinander. Aber das ist im Idealfall eine Stunde am Tag, wo das wirklich Freispiel ist. Aber am Ende des Tages sind die Kinder 8 Stunden da und wir machen dort frühkindliche Bildung im Idealfall. Wir erklären uns immer und immer wieder, dass das
Im Idealfall ja. Ich habe nur auch, bei Personalmangel ist immer ein Thema. Ich finde es aber schwierig, immer alles auf den Personalmangel abzuwälzen. Weil ich erlebe das auch in Einrichtungen, auch das kam vor kurzem erst im Fernsehen, das sind in einer Kinderkrippe, also für die Zuhörer, Kinder bis maximal 3 Jahre, 4 Erwachsene im Raum, alle 4 daddeln am Handy rum und die Kinder sind halt irgendwo und sitzen da rum und die waren jetzt auch nicht irgendwie ins Spiel vertieft, was in dem Alter eh noch nicht passiert. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen da ganz andere Ansätze. Wir brauchen im Kita-Bereich, ich glaube im kompletten sozialen Bereich, vielleicht überhaupt in der Welt, wir brauchen aber für Kinder speziell Menschen, die das, was sie tun, mit Leidenschaft tun, mit Herzblut tun.
Unbedingt, ja.
Und ansonsten haben wir Menschen, die bringen, machen halt dann irgendwie 6 Stunden, was weiß ich, oder 3 Stunden Teilzeit und es ist ihnen eigentlich egal. Und dann haben wir gerade bei Kindern, die 8 Stunden am Tag in der Einrichtung sind, ist noch ein Personalwechsel mit drin. Und ich finde, wir können das nicht verantworten, was momentan in den Kitas läuft.
Ich muss jetzt noch einmal zurück zu dieser Kompetenzfrage. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt ein junger Mensch, habe meine Realschule abgeschlossen, habe mich vielleicht dafür interessiert, in den pädagogischen Bereich Kindererziehung zu gehen. Wieso soll ich diese Ausbildung machen? Warum soll ich Kinderpflegerin, Erzieherin werden, wenn ich eine Kita leiten kann ohne? Das ist doch in sich ein Widerspruch. Da geht doch gleich hin. Erstens, wir verdienen mehr und kann man die ganze Zeit Ausbildung sparen. Das ist, wer kommt denn auf die Idee? Für mich ist das wirklich jetzt Neuland, was wir hier aufmachen. Wer kommt denn auf die Idee, sowas so aufzumachen? Und das ist im pädagogischen Bereich, wo ich direkt am Kind, am Menschen dran bin. Und nicht am Gegenstand.
Das ist ein politisches Problem.
Ja, aber wir sind doch in der Vorstufe des Himmels in Bayern.
Nee, das sind wir definitiv nicht. In Bayern sind wir, aber
ja, ich sag doch hier, der Ministerpräsident. Bayern ist eine Vorstufe des Himmels.
Ja, ich mache hier jetzt kein Politiker-Bashing. Das mache ich jetzt nicht. Ich würde es gerne machen, aber mache ich nicht. Es ist ein großes Thema. Es ist ein großer Personalmangel da. Das heißt, es wird Personal produziert auf Kosten, wird halt einfach momentan wirklich jeder genommen. Da gibt's verschiedene Modelle. Die Idee, dass eine Kita-Leitung keine Pädagogin mehr sein muss, die ist relativ neu. Das ist im Juli eben erst rausgekommen. Und wir haben vollkommen recht mit der Frage, warum soll jemand noch eine vierjährige Ausbildung machen, wenn er da auch schneller und billiger drankommt? Und das ist ja das Problem, die Fachakademien. Ich weiß von einer Fachakademie in München, das ist eine Kollegin von mir, die kriegen ihre Klassen gerade nicht mehr voll. Gleichzeitig ist das große Thema einfach auch, dass die guten Leute gehen. Weil wenn man jetzt praktisch jeden mit reinlässt, nennt sich Assistenzkraft und Ergänzungskräfte, gibt's alle möglichen, und jeder darf sofort voll mit Kindern arbeiten. Theoretisch ist es nicht so, aber in der Praxis ist es eben so. Und dann denken sich Menschen, die eine gute Ausbildung haben, warum soll ich mir das antun? Ich kriege auch nicht wesentlich mehr Geld, die Qualität sinkt gerade. Und das ist auch, was die Frau de Latre nickt, für alle, die uns jetzt hören. Das ist ja auch wie eine Ohrfeige. Wenn ich im Prinzip kommen, bin gut ausgebildet und will gut arbeiten und dann merke ich bin in einer Einrichtung, wo eigentlich jeder genommen wird und ganz viele werden mit durchgeschleift, die im Prinzip nicht gut mit Kindern arbeiten. Und ich glaube, wir haben eine recht hohe Fluktuation gerade in Einrichtungen.
Ja, definitiv. Und das Thema Fachkräftegewinnung, das liegt uns als Verband natürlich auch am Herzen. Wie können wir denn noch Leute motivieren, in diesen Job zu gehen? Weil das ist ein ganz, ganz toller Job, wenn die Rahmenbedingungen gut sind und man das Herz dafür hat am rechten Fleck und die Haltung dazu, die innere und die Reflexionsfähigkeit, dann ist dieser Job so gewinnbringend für alle Beteiligten und man hat so eine große Verantwortung auch, dass ich mir persönlich jetzt gar keinen schöneren Job vorstellen könnte. Aber die Rahmenbedingungen sind gerade nicht so.
Ich glaube aber auch, dass die Rahmenbedingungen, also ich habe mir auch, als ich hergefahren bin, überlegt von wegen, wie kriegt man wieder mehr gute Leute? Und ich glaube, man kriegt sie, indem man sie wirklich nicht nur über die Rahmenbedingungen, übers Gehalt und so weiter in Anführungszeichen ködert, sondern ihnen wirklich diese Sinnfrage wieder aufmacht. Ich glaube, es gibt wenig Sinnvolleres, wie mit Kindern zu arbeiten, weil das hat langfristig unglaubliche Folgen und Erfolge im Idealfall. Und ich denke, was ich mir immer wünsche, ist, dass Menschen, die jetzt schon in den Kitas sind, dass die nochmal reflektieren, ob sie das, was sie tun, noch gern tun. Weil wenn nicht, wäre es besser, sie würden freiwillig gehen. Man wird gar nicht kündigen. Weil sie würden ja sich selber auch einen großen Gefallen tun. Wenn ich viele Jahre was mache, was ich nicht gern mache und nicht gut kann, dann schade ich mir ja selbst damit. Und neue Leute, denke ich mal, könnte man wirklich auch akquirieren, indem man immer wieder sagt, was das für ein unglaublich wichtiger Beruf ist und wie viel Einfluss man im Prinzip auch auf das Weltgeschehen hat. Das ist wieder das Thema mit friedliche Kindheit oder gewaltfreie Kindheit und friedliche Welt.
Ich habe da ein ganz tolles Zitat heute gefunden vom Papst Franziskus. Das hat mich auch sehr bewegt. Er hat gesagt bei einer Veranstaltung für die Mitglieder der Europäischen Elternvereinigung EPA, European Parents Association, das Leben öffnet sich in seinem ganzen Reichtum, wenn man gibt. Das ist die große erzieherische Aufgabe der Eltern, frei und großherzige Menschen zu formen, die die Liebe Gottes kennengelernt haben und die frei geben, was sie als Geschenk empfangen haben. All dies, so der Papst, sind Werte, die einen jungen Menschen in die Lage versetzten, zur Arbeit, zum gesellschaftlichen Zusammenleben und zur Solidarität beizutragen. Andernfalls würden diese Kinder zu Inseln aufwachsen, losgelöst von anderen, unfähig zu einer gemeinsamen Vision und gewohnt, ihre eigenen Wünsche Wünsche als absolute Werte zu betrachten. Also ich kann ja hier jederzeit für Eltern auch Erzieher und alles einsetzen. Und ich habe mal mit so einem Schlüsselerlebnis gehabt, da war ein junger Kaplan oder ein junger Pfarrer und da bin ich zu einem Taufgespräch gekommen und mir gegenüber saß die Mama, eine selbstbewusste junge Architektin mit ihrem Kind, hat dann das Kind angelegt und gestillt und ich habe schon gemerkt, die ist auf Graal gebürstet, ich will ein bisschen über Kirche herziehen, wo ich immer dabei bin, ja, immer bin ich gleich dabei. Und dann, ja, und die Macht der Kirche und die Macht der Kirche und die Macht des Papstes und dann denke ich mir, du hast ja gar keine Ahnung, was wir, wie machtlos wir sind und dann, ich habe sie einfach reden lassen und dann habe ich gesagt, schauen Sie, was Sie gerade tun. Ja, ich weiß, was ich tue. Ich wollte Sie nicht provozieren, sage ich, das schaffen Sie nicht. Das ist das Schönste, was es gibt, was Sie hier tun. Dann habe ich gesagt, aber das, was Sie hier machen, ist das Mächtigste, was Sie tun. Sie haben es in der Hand, aus diesem kleinen Wesen, das Sie jetzt gerade anlegen, einen Menschen zu machen, der lebt, der gesellschaftsfähig ist, der, wie der Papst hier sagt, die Liebe Gottes, die ja nur durch Geschöpfe kennen. Wie soll ich Gott lieben? Ich schaff's nur über und durch Menschen, dass er das in seiner Welt umsetzt. Das ist die Macht. Schauen Sie, ich habe auf diese Macht bewusst verzichtet, indem ich auf Ehe und Familie verzichtet habe. Ich beklage mich nicht, das war genau der richtige Weg für mich, aber das, was Sie hier tun, das ist die Macht. Konzentrieren Sie sich auf diese Machtfülle, die Sie haben. Arbeiten Sie sich nicht an mir und vor allem nicht an dieser doofen Kirche ab, wo Sie immer meinen, Sie müssen noch was finden. Konzentrieren Sie sich ganz auf dieses Kind. Und in dem Moment hat sie dann ganz leise das Wort angefangen und gesagt, na, das will ich doch auch nicht. Gell? Aber ich habe damit irgendwie wohl die Augen geöffnet. Gell? Vielleicht ist das ein Weg in der Diskussion den Leuten gegenüber. Darum ist jetzt meine Frage an diejenigen, die wissen, was die KAG macht. Ist die KAG, unterstützt die KAG sie? Haben wir Projekte da? Ist das bei uns aufgeschlossen worden? Ist es bei uns aufgeschlagen worden, dieses Thema, über das wir hier reden?
Das schlagen wir jetzt gerade auf. Mhm. Also das schlagen wir jetzt gerade auf und auch zu der Fachlichkeit der Kita-Leitung hat die KIG sich natürlich geäußert. Mhm. Das geht gar nicht. Und Bayern ist da Vorreiter in Deutschland und es wäre schrecklich, wenn ganz Deutschland da auch mitmacht. Und wir müssen halt gucken, dass wir mehr für die ErzieherInnen-Mitglieder machen. Ja, definitiv.
Ja, und ich glaube, was ganz gut wäre, was auch zur KIG gut passen würde, wenn man nicht nur so die klassischen Fortbildungen machen würde, sondern wirklich auch so, es hört sich Gesprächskreis, hört sich immer so sehr nach Bibelstunde an, aber Gesprächskreise macht, wo man wirklich über Werte spricht und wirklich auch rausfindet, was sind unsere Werte, wie können wir die vermitteln. Und das, die Geschichte, die Sie gerade jetzt vorgelesen haben, damit könnte man im Prinzip anfangen und so einen Tag beginnen. Und vielleicht würden sich da auch viele Menschen auch wieder ernst genommen fühlen, wenn man sie nach ihrer Sichtweise der Welt überhaupt mal fragt, weil das wird ja im Kita-Alltag überhaupt nicht gefragt, oder ganz, ganz selten mal an einem Teamtag in einem Jahr. Das reicht nicht.
Ich war mal in einer Behinderteneinrichtung Bad Waldsee, also du glaubst, geh Baden-Württemberg rüber, habe den ganzen Tag da verbracht und das war ein Tag, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich war früh morgens schon da, bin um 4 Uhr losgefahren, damit ich da von Anfang an das mitbekomme und wie sie dann alle, das war ein Inklusions Kita, Kindergarten, wo also die gehandicapten und die gesunden Kinder zusammen waren und die haben sie dann alle in dieser Aula, das war wie so eine kleine Arena, haben sie die getroffen und mit ihrem Schullied, mit dem sie den Tag beginnen, haben sie alle angefangen. Da ist eine Stimmung gewesen wie in einem Disco am Freitagabend. Ich bin da weggegangen wie ein Schnitzel. Wie die mit allem, mit den wirklich den schwerstgehandicapten unter den heilen Kindern, wie die da wirklich getanzt und gesungen und geklatscht haben. Also es war, da kriege ich jetzt beim Erzählen hier, kriege ich da ganz hart. Alle miteinander, natürlich mit den ganzen Betreuern, Praktikanten und wer da alles war, aber wirklich bis zu den schwerstgehandicapten. Wo man denkt, wow, das sowas muss doch Schule haben. Und dann erzählen die mir, so beginnen wir jeden Tag.
Ja, da arbeiten halt Menschen, deren Beruf vielleicht wirklich Berufung ist. Und dann läuft das auch. Gestern war St. Martin. Ja. Und da habe ich mir überlegt, in den wenigsten Einrichtungen war gestern ein Martinsumzug. Mhm. Also viele machen schon Lichterfest und nicht St. Martin. Das kann ich so stehen lassen.
Absolut.
Gleichzeitig denke ich mir, es wird alles so, ja vertagt im Prinzip. Und ich habe gestern von meiner Tante ein Video gekriegt von auf dem Dorf war St. Martins Umzug mit Pferd und allem drum und dran und die Leute, es waren ganz viele Leute da und das halt an einem Samstag und es wurde halt nicht verschoben und so weiter. Nein. Und ich denke, oft wird ja eben so diese Kirchenfeste, also St. Martin, warum kann man es nicht feiern? Ich glaube, dass da viele mitfeiern und das Thema Teilen, das ist doch auch eins, das im Prinzip in alle Kitas passen würde. Da muss ich doch keine katholische Kita dazu sein, wenn es ums Teilen geht. Und Kinder mögen Geschichten. Ich finde die Lieder ganz, ganz wunderbar. Und da geht's doch eigentlich schon los, dass die Feste im Prinzip so, oh, schon wieder ein Fest und schon wieder Arbeit. Und es wird die Freude am Feste feiern, glaube ich, wird auch, also kann, ist meine Wahrnehmung, es ist eher so ein Erledigen von Aufgaben. Mhm. Und das ist schade, weil das wird für mich in diese Wertedebatte mit reinspielen.
Also wir haben über 1000 Leute gehabt. Wir haben vor 25 Jahren mit 10 Leuten angefangen, mit Martinszug, machen es immer nur am 11.11. Ich bin so ein Fan, dass ich sage, diese Dinge brauchen ihren festen Termin. Weihnachten ist einmal am 24. und nicht am 23. Und das sind immer mehr geworden. Jetzt haben wir über 1000. Die zwei Polizisten haben gesagt, ihr seid verrückt, sag ich, ist völlig wurscht. Ich konnte es nicht mehr beschallen mit meinen kleinen kratzenden Lautsprecher. Auch völlig egal. Wir haben auch kein echtes Pferd mehr, weil es zu gefährlich ist mit dem Holzpferd, wo ich immer an das Kind drauf reiten darf. Und das ziehen wir dann mit Rollen vor uns her. Es gibt einen Cowboy, es gibt einen Engel, die man, wenn es nicht reichen, werden es geteilt. Wenn es reichen, darfst du deinen ganzen Mantel beuten. Das heißt, da gibt weiterführende Pädagogik. Und wenn ich dann so in dem Zug drin bin und mit den Eltern rede, dann sage ich, ja, ist halt schade, geil, weil es mir nicht so kompakt und dann sagst du, völlig wurscht. Völlig wurscht. Hauptsache, wir sind mit unserem Kind unterwegs. Aha, wir haben schon alles erreicht. Nur einfach mal anders. Miteinander gehen, Licht in der Dunkelheit, ein paar Lieder, die man so irgendwie über die Lautsprecher hat, alles gut. Mach sich keine Gedanken. Wir sind froh, dass wir hier sind. Du hilfst ja auch diesen Eltern, diese Feste mitzumachen. Viele sind ja persönlich überfordert, sowas zu tun, gell? Und einfach zu sagen, kommt's einfach, lauft einfach mit, alles ist gut, keiner muss irgendwas. Und wenn du diese kleinen Zwackerl da anschaust, die haben, denen konnte ich es ja noch nicht erklären, das Ganze, aber sie verstehen trotzdem instinktiv, was es heißt.
Ja, sie spüren die Stimmung.
Eltern mit, Großeltern gehen mit, gell, und alle sind irgendwie gut drauf und danach bevölkern sie alle Wirtschaften im Glockenbachviertel, da kriegst du irgendwo mehr Platz, inklusive Sushi and Soul, alles ist voll, gell. Ich finde das einfach toll. Feste feiern.
Ja, eben, und sie spüren die Stimmung, das ist ja auch eine Form von Struktur und Rituale, die Feste geben. Ja. Und die sind eben nicht beliebig an irgendeinem Tag. Das stimme ich Ihnen vollkommen zu.
Und so geht es jetzt durch. Bei uns ist es die vier Adventssonntage rammelvoll. Gell? Rammelvoll, wo wir sagen, das dürfen wir nicht hingehen lassen. Also machen wir da diesen Glühweinverkauf für unser Babyhospital. Weihnachten rammelvoll. Wir haben jetzt ja alles umgestellt, wenn wir zum Beispiel bei uns Weihnachten, weil wir es nicht mehr darstellen können, wenn so viele Leute sind und da vorne findet irgendwas statt. Jetzt findet es im Mittelgang statt. Und die Kinder sitzen alle wie in einem großen Theatron um diesen Mittelgang rum. Sind mitten im Geschehen mit dabei.
Was ein Beispiel dafür, dass es geht.
Absolut.
Und jetzt reden wir ja viel über Kitas, in denen es nicht gut läuft. Es gibt ja auch Kitas, die sehr gut laufen.
Ja.
Und wir brauchen einfach solche Best-Practice-Modelle, wo man auch anschauen kann, was weiß ich, Pfarrer, die ihre Gemeinden nicht vollkriegen, die können ja mal bei Ihnen vorbeischauen.
Ja, dann sind sie noch mehr da.
Also noch mehr da, ja, stimmt.
Nein, aber ich
denke, es gibt halt, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten.
Ja.
Und wir müssen uns halt da auf die Suche machen und das irgendwie umsetzen. Hm. Und das müssen wir schaffen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht. Deshalb sind wir hier.
Absolut. Ich habe da noch was, Franziskus, er hat diese Rede damals begonnen, indem er gesagt hat, Eltern sollten den Mut haben, ihre Kinder wertebewusst zu erziehen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Satz, weil ich, wie Sie ja jetzt gerade gesagt haben, dieses sich zurückziehen, da machen wir halt Martin nicht oder machen wir es halt vielleicht einen Tag vorher oder einen Tag nachher oder irgendwas. Den Mut, es gehört vielleicht heute wirklich gesellschaftlicher Mut dazu, auch sich zu christlichen Werten zu bekennen. Deswegen bin ich nicht reaktionär, hinterkünftig oder sonst irgendwas, sondern einfach zu sagen, mir ist es wichtig. Und darum mache ich das. Ich habe jetzt Firmen gehabt. Mein Gott, das ist halt auch nicht mehr selbstverständlich, dass ein junger Mensch mit 13, 14 Jahren sich für dieses Sakrament anmeldet. Aber wenn du dann nach diesem Gottesdienst, wenn der auch noch gut gelungen ist, und es war gut, Kardinal war da, war hervorragend, wenn du dann die Eltern erlebst, mit welcher eine Gelöstheit. Also ich denke mir immer wieder, die Eltern machen diesen Schritt in die Mündigkeit mehr als die Kinder, als die Jugendlichen. Mit welcher Gelöstheit sie darauf reagieren, wenn dieser Gottesdienst ihnen gut getan hat. Weil sie nämlich spüren, dass der Mut, dass sie ihre Kinder so weit, auch mit christlichen Werten, an der Hand genommen und geführt haben, dass sie der Mut gelohnt hat. Und das muss man, ich glaube, wir müssen viel mehr positive Werbung machen und ihnen sagen, traut euch zu diesem Mut, ihr werdet nicht geprüft, es wird sich für euch lohnen. Es tut euch gut, wenn ihr diesen Mut zeigt.
Frau Ballmann, was können wir heute verbessern oder ändern? Was kann jetzt jeder für sich mitnehmen aus diesem Podcast? Vielleicht, was kann man da mitnehmen, um als Erzieherin einen besseren Tag für die Kinder zu gestalten?
Darf ich nur gleich ergänzen, was soll ich jetzt Papi? Sagen wir aber Papi, bin Papi, habe mein Kind in der Kita und ich spüre da was. Ich spüre, dass da was nicht richtig läuft. Was soll ich tun? Soll ich jetzt denunzieren? Soll ich anklagen? Wo soll ich hingehen? Beschwere ich mich? Oder das wäre, ich bereits ganz praktisch was an der Hand. Was mache ich? Auch wenn es nicht mein Kind ist.
Das ist eine der schwersten Fragen überhaupt, aber ganz praktisch. Und wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben oder vielleicht sogar was sehen, wäre immer als allererstes das Gespräch zu suchen mit dem Menschen, wo Sie eben was beobachtet haben, mit der Bezugserzieherin, wer auch immer das dann ist. Manchmal führt das zu nichts. Dann ist der nächste Schritt, zur Leitung zu gehen. Wenn jetzt die Leitung keine pädagogische Fachkraft mehr ist, haben wir schon ein Problem. Der nächste Schritt nach der Leitung ist dann der Träger. Dann wäre der nächste Schritt die Aufsichtsbehörde oder sogar die Polizei schon, je nachdem, was man sieht. Ich habe letzte Woche mit einer Kriminalpolizistin aus München gesprochen und die hat mir wieder gesagt, Frau Ballmann, sagen Sie den Leuten, sie sollen direkt anzeigen. Wir müssen jeder Anzeige nachgehen. Auch die Jugendämter sind überlastet. Und das Problem, das wir gerade haben, und das würde ich mir am allermeisten wünschen, ist, dass wir in den Kitas eine andere Fehlerkultur entwickeln. Dass praktisch nicht mehr totgeschwiegen wird, wenn irgendwo was ist. Das ist nämlich aktuell der Stand. Sondern, dass jeder sagt, ja, ich bin ein Mensch, ja, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt schauen wir, wie wir da in Zukunft mit umgehen. Ich entschuldige mich beim Kind und auch bei den Eltern eventuell, je nachdem, was war. Und wir haben das, ich denke da oft, das größte Problem in dem Missbrauchsskandal in der Kirche ist, dass nicht offen damit umgegangen wird. Und das ist in den Kitas ganz genauso. Es sind überall Menschen. Menschen machen Fehler, ständig, jeden Tag, ich zumindest. Und es geht aber jetzt darum, dass ich lerne, aus diesen Fehlern Freunde zu machen. Da gibt es diesen Spruch, aus Fehlern werden Freunde. Und das bräuchten wir. Und wenn wir in den Kitas offen damit umgehen würden, dann könnte man auch sagen, okay, wir haben eine Kollegin oder wir haben mehrere Kollegen, die brauchen unsere Unterstützung und unsere Hilfe und die sollen sie auch kriegen. Und das ist das Praktischste, was ich sagen kann. Leider wird der Vater oft auf verschlossene Ohren treffen, die dann sagen, nee, stimmt nicht, war nicht, das Kind lügt oder das Kind erzählt irgendwelche Geschichten. Wir sind noch nicht bei der Offenheit angekommen, obwohl wir jetzt die Schutzkonzepte überall haben.
Aber da muss ich appellieren, liebe Leute da draußen, seid bereit, der Verantwortung zu übernehmen.
Der Mut ist es, ne?
Geht in den Elternbeirat. Lasst euch nicht betteln und bitteln. Nur wenn ich an den richtigen Schrauben und an Stellen stehe, kann ich auch was bewegen. Ich habe einmal einen politischen Abend mitbekommen, der damalige Redner, das ist schon wieder 20 Jahre her, war damals der noch nicht Bundespräsident Christian Wulff. Und der hat gesagt, in unserer Gesellschaft muss es anders zugehen. Wenn er abends aus dem Haus geht, in seinen Kaninchenzüchterverein und die Gattin noch am Gartenzaun ihm nachruft und lasst dafür ja kein Amt geben, dann läuft hier was falsch. Sie muss sagen, wenn sie dich brauchen, nimm an, ja, gestalte mit. So, mein ewiger Appell an alle, die eine andere Kirche wollen. Du, austreten ändert die Kirche nicht. geh in die Gremien rein, in deine Gemeinde, geh in die Diözesansteuerausschüsse, dann kannst du mit dem Geld mitreden. Dann kannst du denen da oben mal einen Bart bürsteln, wenn du siehst, wie die hier mit dem Geld aushauen. Also wenn du was verändern willst, dann musst du den Mut haben, von dem Papst Franziskus redet, dich selber auszusetzen, um dich für etwas, in dem Fall für die Kinder, einzusetzen. Und auch wenn so ein paar Abende sind, die draufgehen, weil bei dem Elternbeirat drin sitzt, weißt du vielleicht um andere Dinge, geht dem jetzt nicht interessieren, aber du bist an der richtigen Stellschraube und du kannst sagen, ich habe da was gehört, wir haben ein Problem in der Kita, wir müssen jetzt da was tun, wir dürfen nicht um unser Wege, unserem Renommee, wenn man beim Missbrauchsskandal in der Kirche immer Angst gehabt hat, dass die Kirche Schaden nimmt, sondern weil die Kinder Schaden nehmen. Und das darf nicht sein. Aber dazu muss ich halt bereitstehen, dazu muss ich zur Verfügung stehen. Und da muss jeder mitwirken, das kann man nicht delegieren. Da kann man nicht sagen, das macht der Apparatschik oder das macht irgendeine Ideologie oder irgend sowas. Auch nicht pädagogische Überflieger, sondern das müssen wir machen.
Das ist der Mut, von dem Sie gerade gesprochen haben, ne? Und da denke ich, da würde ich jetzt dem Vater auch den Mut machen, dass wenn er es anspricht, viele Eltern haben Angst, dass wenn sie es ansprechen, dass es an ihren Kindern ausgelassen wird. Und ich glaube, über die Hürde müssen wir drüber kommen.
Nochmal meinen guten Papst, gell? Manchmal mag ihn ja wirklich, weil er wirklich ganz tolle Sachen von sich gibt. Er hat diesen Mitgliedern dieser Elternvereinigung am Schluss zugerufen: Kinder nehmen heute so vieles mehr als früher aus der Umwelt auf. Ist klar, wir haben es gehört, die ganzen Medien, die sie da umgeben und Internet ist Segen und Fluch, das wissen wir alle, gell? Mehr als vor Jahrzehnten vielleicht nur als normal galt. Und das muss unsere Aufforderung sein, als Eltern, als Erzieher, als Verantwortliche, dass wir unseren Kindern jeden Tag noch mehr das Gute und die Vernünftigkeit von Entscheidungen und Werten vor Augen führen, das heißt ihnen vorleben. Dass das etwas Selbstverständliches ist, dass ich gut miteinander umgehe. Also mir muss bewusst sein, je größer die Herausforderung in der Gesellschaft ist, umso größer muss unser Einsatz für diese Kinder und für diese Welt sein. Also ich bin jetzt etwas geflasht, ich brauche jetzt einen kleinen Moment der Beruhigung, weil ich mit dem, was Sie da erzählt haben, nicht gerechnet habe. Ich habe wirklich gedacht, ganz ehrlich, laienhaft, alles top, heile Welt, alles funktioniert doch top. Jeder Kindergarten ist eine Insel der Seligkeit. Und jetzt merke ich, was wir zu tun haben. Und darum sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich und wir sind noch nicht auf der Insel der Glückseligkeit, aber wir können es schaffen, dahin zu kommen.
Dazu müssen Dankeschön. Wir uns auf den Weg machen.
Genau.
Auf den Weg machen und reflektieren und sich Hilfe suchen oder das Gespräch suchen, in den Dialog gehen. Das ist immer ganz wichtig.
So bedanken wir uns bei allen Zuhörern von diesem Pausengong. Wir freuen uns auf den nächsten. Nehmen Sie alles mit, was wir hier gesammelt haben und vielleicht finden Sie sofort in Ihrer nächsten Umgebung die Möglichkeit, das konkret in die Praxis umzusetzen. Vielen Dank und alles Gute.
Das war Pausengong. Der Bildungspodcast der KEG Bayern mit Pfarrer Rainer Maria Schießler in Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.